Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Der Präsident weiht die rote Speiseölfabrik in Nord-Sumatra ein. Indonesien und Neuseeland bereiten Pläne für JMC-Treffen vor. Die Vertreter aus Indonesien und den Niederlanden diskutierten über die Demokratisierung der Arbeitsverwaltung. Der stellvertretende Außenminister fördert die strategische Zusammenarbeit zwischen Indonesien und Südkorea. KCI und Japan unterzeichnen Kooperation zur Beschaffung von KRL-Ersatzteilen im Wert von 734 Milliarden Rupiah. Indonesiens Religionsministerium und der Hukamarat arbeiten während des Fastenmonats zur Verbreitung der islamischen Lehre zusammen. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Präsident Joko Widodo hat am Donnerstag, dem 14. März, die rote Speiseölfabrik Pagar Merbau im Bezirk Deli Serdang der Provinz Nord-Sumatra eingeweiht. Diese Fabrik verfügt über eine Verarbeitungskapazität von 10 Tonnen Rohpalmöl pro Tag und ist in der Lage, etwa 7 Tonnen Öl pro Tag zu produzieren. In seiner Rede brachte indonesischer Präsident seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Fabrik den Ölpalmenbauern, die in ganz Indonesien rund 6,2 Millionen Hektar Ölpalmenplantagen besitzen, einen Mehrwert bieten könne.
Negara kita Indonesia ini memiliki 15,3
Unser Land Indonesien verfügt über 15,3 Millionen Hektar Ölpalmenplantagen und 40,5% davon gehören Landwirten. Damit gehören 6,2 Millionen Hektar den Landwirten. Und wir wollen, dass dieser Mehrwert im Inland entsteht. Präsident Joko Widodo sagte, der Preis für rotes Speiseöl sei günstiger als für andere Speiseöl auf dem Markt und er glaubte daher, dass rotes Speiseöl zu wettbewerbsfähigen Preisen auf dem Markt konkurrieren könne. Darüber hinaus heißt es, dass die Nährstoffe im roten Speiseöl, wie zum Beispiel die Vitamine A und E, beim Braten von Speisen nicht verloren gehen. Daher rief der Präsident die Öffentlichkeit auf, rotes Speiseöl aus dieser Fabrik zu kaufen und zu konsumieren. Der Präsident ist davon überzeugt, dass diese Fabrik zur Unterstützung der nachgelagerten Industrie in Indonesien beiträgt. Indonesien und Neuseeland bereiten Pläne für das 11. Treffen der gemeinsamen Ministerkommission JMC vor, das im Mai 2024 in Wellington, Neuseeland stattfinden wird. Dies teilte die indonesische Außenministerin Retno Marsudi mit, nachdem sie am Donnerstag, dem 14. März, in Jakarta den stellvertretenden Premierminister und Außenminister Neuseelands Winston Peters empfangen hatte. Zu den Schwerpunkten des 11. Treffens der gemeinsamen Ministerkommission JMC gehören die Bemühungen zur Förderung engerer Handelsbeziehungen zwischen Indonesien und Neuseeland, Entwicklungen in den Diskussionen über das gegenseitige Anerkennungsabkommen MRA für Halal-Produkte und Neuseelands Vorschlag zum Entwurf eines Abkommens mit der indonesischen Agentur für Halal-Produktgarantie und die Aktualisierung des Bildungskooperationsabkommens.
We discussed the plan to convene the 11.
Wir haben Pläne zur Abhaltung der 11. gemeinsamen Ministerkommission JMC in Wellington besprochen, wie ich bereits im Mai dieses Jahres erwähnte. Wir arbeiten derzeit an der Substanz von JMC. Wir erinnern uns daran, dass sich die beiden Regierungen beim letzten JMC im November 2021 dazu verpflichtet haben, die wirtschaftliche Zusammenarbeit und die Entwicklungszusammenarbeit voranzutreiben. Daher ist es wichtig, unsere Erfolge zu bewerten und den Aktionsplan zu aktualisieren, um unsere umfassende Partnerschaft auf diese Verpflichtungen auszurichten. Neben bilateralen Themen erörterten die beiden Außenminister auch eine Reihe regionaler und globaler Themen wie das Engagement Indonesiens und Neuseelands im Pazifik. Sie teilten auch die gleichen Ansichten hinsichtlich gemeinsamer Herausforderungen wie Klimawandel, Katastrophenschutz und Stärkung der Rolle der Frau und diskutierten die Zusammenarbeit im ASEAN-Kontext sowie die Lage in Palästina. Retno Marsudi ist optimistisch, dass Neuseeland ähnliche Bedenken hinsichtlich der humanitären Krise in Palästina auch haben werde, da Neuseeland die Erfolgsbilanz in Menschenrechtsfragen hat. Der Generalsekretär des Arbeitsministeriums, Anwar Sanusi, traf den niederländischen Sozial- und Arbeitsattaché Roel van de Ven, um die Demokratisierung der Arbeitsverwaltung bei der Internationalen Arbeitsorganisation ILO zu besprechen. Das Treffen fand am Rande des hochrangigen IAO-Treffens in Genf, der Schweiz, statt. In einer Pressemitteilung des indonesischen Arbeitsministeriums sagte Anwar am Donnerstag, dem 14. März, dass die Demokratisierung innerhalb des ILO-Governance-Rahmens nach wie vor Indonesiens Hauptanliegen sei. Er sagte, dass die Schritte, die unternommen werden müssen, um soziale Gerechtigkeit zu erreichen, im IAO-Rahmen enthalten seien, obwohl die Annahme von Änderungen der IAO-Verfassung im Jahr 1986 zur Verwirklichung sozialer Gerechtigkeit schwer umzusetzen sei. Anwar sagte weiter, dass Indonesien die großen Industrieländer unterstütze und ihnen empfehle, die Änderung unverzüglich zu ratifizieren. Die Änderungen betreffen vier Schlüsselbereiche, darunter Abstimmungsmechanismen auf der Internationalen Arbeitskonferenz. Um in Kraft zu treten, muss die Änderung von 2/3 der ILO-Mitgliedsländer ratifiziert werden. Der stellvertretende Außenminister Indonesiens, Pahala Nugraha Mansuri, förderte verschiedene gegenseitige gewinnbringende Kooperationen zwischen Indonesien und Südkorea. Diese Ermutigung übermittelte am Mittwoch während des zweiten strategischen Dialogs zwischen dem stellvertretenden Außenminister Indonesiens und dem ersten stellvertretenden Außenminister Südkoreas, Kim Hyong-kyun, in Seoul. In einer schriftlichen Erklärung des indonesischen Außenministeriums vom Donnerstag, dem 14. März, heißt es, dass die beiden stellvertretenden Außenminister vereinbart hätten, die Umsetzung des umfassenden Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen Indonesien und Korea oder IKCEPA zu optimieren. Sie fördern auch die Umsetzung und Ausweitung der Zusammenarbeit in strategischen Sektoren wie der Entwicklung der Ökosystems für Elektrofahrzeuge und Batterien in Indonesien, der Energiewende, der Infrastruktur, der Gesundheit, der Zusammenarbeit in der Lieferkette für kritische Mineralien, der Beschäftigung und der Schifffahrt. Der stellvertretende südkoreanische Außenminister Kim Hyong-kyun sagte, dass Südkorea Indonesien beim Beitritt zur Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD unterstütze. Die Tochtergesellschaft der staatseigenen Indonesian Eisenbahnfirma PT KAI, PT Kereta Komuter Indonesia KCI, unterzeichnete eine Kooperationsvereinbarung zur Beschaffung von Ersatzteilen für elektrische Züge mit dem japanischen Unternehmen JR East Railcar Technology and Maintenance. Der Geschäftsführer von PT Kereta Komuter Indonesia, Asdo Artrivianto, sagte, dass der Investitionswert dieser Zusammenarbeit 734 Milliarden Rupiah erreicht habe, wobei der Kooperationszeitraum von 2024 bis 2027 reicht. Asdo erklärte, dass diese Zusammenarbeit den reibungslosen Bahnbetrieb in der Zukunft unterstützen solle, insbesondere in den Gebieten Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang und Bekasi. PT Kereta Komuter Indonesia und JR East Railcar Technology and Maintenance Japan unterzeichneten außerdem eine Absichtserklärung zur technischen Verlängerung der Lebensdauer der JR-205-Serie. Ihm zufolge bedient der indonesische Nahverkehrszug derzeit durchschnittlich 1 Million Benutzer pro Tag, während in Zukunft das Ziel darin besteht, mehr als 2 Millionen Benutzer pro Tag zu erreichen. Das indonesische Religionsministerium arbeitet mit dem Hukama Muslimin Rat, MHM, im Rahmen des Programms zur Verbreitung der islamischen Lehre und menschlicher Brüderlichkeit während des Fastenmonats Ramadan zusammen. Indem es die Prediger und Rezitatoren aus Al-Azhar al-Sharif Ägypten hinzuzieht. Der indonesische Religionsminister Yaqut Holil Kumas erklärte am Mittwoch in Jakarta, dass 6 Dozenten und Experten für Koran und Hadith aus Ägypten mitgebracht worden seien. Während des diesjährigen Fastenmonats werden sie in den Provinzen Aceh, Südkalimantan, Südsulawesi, Jakarta, West Java, Ost Java und Südsumatra dienen. Bevor sie in ihre jeweiligen Provinzen aufbrachen, wurden die 6 Prediger und Rezitatoren aus Al-Azhar vom Religionsminister Yaqut Holil Kumas im Hauptbüro des Religionsministeriums in Jakarta empfangen. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 17.032,900 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 17.768,400 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 10.590 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist wolkig bei einer Temperatur von 25 bis 29 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 80-95%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Of Indonesia.
Liebe Hörer, der Kommentar hat heute das Thema: Die Vereinigten Staaten bezeichnen die humanitäre Krise in Gaza als sehr besorgniserregend. Israel führt weiterhin tödliche Militärangriffe auf den Gazastreifen durch und hat trotz der Verurteilung durch die internationale Gemeinschaft keine Anzeichen dafür gezeigt, diese bald zu beenden. Selbst während des Monats Ramadan, in dem die palästinensische muslimische Bevölkerung fastet, hat Israel keine Absicht, die Intensität seiner Angriffe zu verringern oder zu stoppen. Der israelische Krieg hat mehr als 31.000 Palästinenser getötet, hauptsächlich Frauen und Kinder, und mehr als 73.000 Menschen verletzt. Da es zu Massenvernichtungen und einem Mangel an lebensnotwendigen Gütern kam. Nach Angaben der Vereinten Nationen zwang der israelische Angriff 85% der Bevölkerung des Gazastreifens zur Flucht an verschiedene Orte. Dieses geschah inmitten einer Blockade, die die Versorgung mit Nahrungsmitteln, sauberem Wasser und Medikamenten lahmlegte. Darüber hinaus wurden 60% der Infrastruktur in der Enklave beschädigt oder zerstört.
das Büro des US-Präsidenten, das Weiße Haus, erkannte am vergangenen Mittwoch den 13. März den Ernst der humanitären Krise im belagerten Gazastreifen an. Dort starben so viele Zivilisten und die Dinge des täglichen Bedarfs wurden knapp. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, sagte, der Mangel an Bedarf für die Zivilbevölkerung sei ein Faktor, der die USA dazu veranlasst habe, Anstrengungen zur Verteilung humanitärer Hilfe auf dem Notweg zu unternehmen. Im Zusammenhang mit diesen Bemühungen planen die USA auch den Bau eines provisorischen Docks, um Hilfslieferungen auf dem Seeweg zu erleichtern. Hier brauchen unschuldige palästinensische Zivilisten Nahrung, Wasser und medizinische Hilfe. Aus diesem Grund möchte Washington sicherstellen, dass möglichst viel Hilfe eintritt, denn in Gaza hat derzeit eine humanitäre Krise. Außerdem hat die Regierung der Vereinigten Staaten Israel auch gebeten, mehr zu tun, um weitere Opfer zu reduzieren. Aber Israel hat darauf nicht gut reagiert. Der UN-Generalsekretär Antonio Guterres forderte Anfang dieser Woche einen Waffenstillstand. Er sagte, dass es in Gaza immer noch zu Morden, Bombenanschlägen und Blutvergießen komme, obwohl der Ramadan bereits begonnen habe. Er sagte auch, dass der Ramadan eine Zeit des Friedens sei und forderte die politischen, religiösen und gesellschaftlichen Führer auf, alle Anstrengungen zu unternehmen, um mit Gefühl zu zeigen, zu handeln und Frieden zu schließen. Allerdings ignorierte Israel auch diesen Appell. Israel wurde vor dem Internationalen Gerichtshof wegen Völkermords angeklagt. Ein vom Internationalen Gerichtshof im Januar erlassenes Zwischenurteil forderte Israel auf, Völkermordarten zu stoppen und Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass humanitäre Hilfe die Zivilbevölkerung in Gaza erreicht. Die völkermörderischen Taten Israels in Gaza sind sehr deutlich. Allerdings konnte keine der unternommenen Anstrengungen die Brutalität Israels stoppen. Im Namen der Menschheit ist es dringend erforderlich, von allen Seiten konkrete und schnellere Maßnahmen zu ergreifen. Einbeziehung der Vereinten Nationen und der engen Verbündeten Israels, um israelische Angriffe zu stoppen oder zumindest einen Waffenstillstand zu erreichen, um größere Verluste zu verhindern. Das war der Kommentar.
Wir beginnen das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Ereignis von 15. März 1983, Nyepi und Waisak wurden in Indonesien zu gesetzlichen Feiertagen. Hari Raya Nyepi ist ein heiliger Tag der balinesischen Hindus, um das Sacre Neujahr zu feiern. Bei dieser Feier tun die balinesischen Hindus vier Dinge, die Chaturbrata Penyepia genannt werden, nämlich nicht essen und trinken, kein Licht anzünden, nicht arbeiten und nicht reisen. Waisak ist ein buddhistischer Feiertag zum Gedenken an die Geburt, die Erleuchtung und den Tod von Siddhartha Gautama vor 1983. War der Nyepi-Tag ein Feiertag nur für balinesische Hindus. Ebenso wurde das Waisak ein buddhistischer Feiertag. Auf der Grundlage des Indonesischen Präsidialektes Nummer 3 von 1983, das am 19. Januar 1983 von Indonesiens zweiten Präsident Soeharto erlassen wurde, wurde Nyepi und Waisak am Fum cinta mes non cinta drei un asih esma jom Indonesia faya tagen. Wir werden uns der Ereignis von 15. März 2011 der syrische Bürgerkrieg bricht aus. Der syrische Bürgerkrieg ist ein bewaffneter Konflikt zwischen mehreren Parteien mit der internationalen Beteiligung in Syrien. Der Krieg begann mit den Unruhen, die aus den Protesten in arabischer Welt im Jahr 2000 erwuchsen. Um den Sturz Autorität der Regierung forderten und es eskalierte zu einem bewaffneten Konflikt nach Protesten gegen die Regierung der syrischen Präsident Bashar al-Assad. Der Krieg begann am 15. März 2011 und dauert bis zum heutigen Tage an bis 2024. Sind die syrische Regierung und die Rebellengruppen in Syrien in den Krieg verwickelt, an dem zuvor auch extreme dissidentische Gruppe wie Islamische Staat im Irak und in der Levante ISIS beteiligt waren. Wir benennen das Programm Vergangenheit und Gegenwart mit den Ereignissen von 15. März 2019, der Schießerei in Christ. Masalah lagi in Christchurch, New Zealand, stattfand. Und der 15. März 2019 ereignete sich ein Massenschießen in Christchurch, einer Stadt auf der Südinsel Neuseelands. Ein Mann namens Breton Taran eröffnete das Feuer aus Gläubigen, die um die Mittagszeit das Freitagsgebiet in der Al-Noor-Moschee und das Linwood Islamic Center verrichteten. Infolgedessen starben 51 Menschen und 40 weitere wurden verletzt. Brenton wurde später für seine Taten zu lebenslänger Freistrafe verurteilt. Die dämliche neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern bezeichnete diese Ereignis als eine der schlimmsten Tage Neuseelands. Das war für heute in das Gesicht.
Tak bisa kau salahkan. padamu namun kau milik sahabatku dilema hatiku andai ku bisa berkata sejujurnya jangan kau pilih dia pilihlah aku yang mampu mencintamu lebih dari dia
Noch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Die Buchführer Unser Indonesien hat heute das Thema Indonesien arbeitet mit Südkorea zusammen und erhöht die Kompetenz qualifizierter Arbeitskräfte. Die indonesische Regierung ist über das Industrieministerium der Republik Indonesien weiterhin bestrebt, die Fähigkeiten der industriellen Human Resources zu verbessern. Dies wird unter anderem durch die Durchführung von Schulungen realisiert, bei denen die Qualifizierung, Weiterqualifizierung und Umschulung im Rahmen von Kooperationsprogrammen zwischen Institutionen und der Regierung im Vordergrund steht. Die stellte der Leiter der Agentur für Entwicklung der industriellen Human Resources des Industrieministeriums Indonesien, Mas Rokan, am Samstag, den 9. März in Jakarta mit. Mas Rokan erklärte, um sich durch die Weiterentwicklung der Human Resources im aktuellen digitalen Zeitalter auf den demografischen Bonus vorzubereiten, müsse die produktive Altersgruppe mit persönlichen Fähigkeiten ausgestattet werden. Seiner Meinung nach ist dies notwendig, um beim direkten Einstieg in die Arbeitswelt sein Potenzial zu entfalten und alle Herausforderungen des industri Zeitalters Vierpunktnull meisten zu können. Er sagte weiter, dass eine der Kooperationen zur Verbesserung der industriellen Personalkompetenzen zwischen der Fachoberschule für Petrochemische Industrie von Banten zusammen mit der Firma PT Krakatau POSCO und dem koreanischen nationalen Peppuri-Industriezentrum geschlossen worden sei. Sie haben am 4. März 2024 ein Memorandum of Understanding unterzeichnet, um das Engagement dieser Parteien für die Entwicklung qualifizierter Fachkräfte, insbesondere im Technologiesektor von Peppuri-Technologie, zu stärken. Die Zusammenarbeit wird durch verschiedene Aspekte verwirklicht, wie unter anderem Berufsbildung, einschließlich der Programmentwicklung, Infrastrukturverbesserungen und Industriepartnerschaften. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, die nächste Generation von Führungskräften zu stärken und gleichzeitig die Beziehungen zwischen Indonesien und Korea zu stärken. Im Hinblick auf diese Zusammenarbeit begrüßte der stellvertretende Handelsminister des Ministeriums für Handel, Industrie und Energie der Republik Korea, Byung Na-yang, die Unterzeichnung dieses Vertrages. Er sagte, diese Zusammenarbeit werde die Wettbewerbsfähigkeit der indonesischen Fertigungsindustrie steigern. Er fügte hinzu, dass diese Zusammenarbeit die Bedeutung der Ausbildung qualifizierter Arbeitskräfte für die Sicherung der wirtschaftlichen Vorteile und Wettbewerbsfähigkeit des Landes in den Mittelpunkt stelle. Laut ihm verfüge Indonesien über ein hohes Wachstumspotenzial durch reichlich Arbeitskräfte. Man hofft, dass diese Zusammenarbeit nicht nur wertvolle praktische Erfahrungen liefert, sondern auch eine echte Brücke zwischen Theorie und Anwendung in der industriellen Welt schlägt. Das war unser Indonesien.
Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin kuungkapkan rindu lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu, dan apabila tak bersamamu, kupastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya. Jalani dunia tak seindah.
sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu.
Voice of Indonesia.
Aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Sie sind auch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Im heutigen Programm Wunderbares Indonesien will ich Ihnen verschiedene Arten des traditionellen indonesischen Salats namens Rujak vorstellen. Die Besucher, wenn sie auf einer kulinarischen Reise in Indonesien unterwegs sind, probieren sie unbedingt den traditionellen indonesischen Salat namens Rujak. Dieses kulinarische Gericht besteht aus einer Mischung verschiedener Gemüse oder Obstsorten und die Marinade wird je nach Region mit bestimmten Gewürzen oder Soße hergestellt. Die Rezeptur dieses Salats ist je nach Region verschieden mit ganz eigenen typischen Besonderheiten. Diese Unterschiede möchten wir Ihnen gerne in diesem Programm vorstellen. Zunächst erzählen wir Ihnen die Besonderheit des Rujak Ugroh Aceh. Während der Rujak Salat meistens aus geschnittenen Früchten besteht, wird der Rujak Ugroh in Aceh aus Kokosnussfleisch hergestellt. Das Fleisch der jungen Kokosnuss wird abgekratzt und gewaschen dann mit Rujak Gewürzen vermischt und mit Timetensaft garniert. Dieser Rujak schmeckt frisch und sättigt. Die Besucher der Stadt Jakarta hat auch ihren eigenen besonderen Rujak. Dieser Salat heißt Betawi Rujak Juhi. Di Rujak Juhi verwendet als Obstzutat Juhi oder Tintenfisch der einen Fermentationsprozess durchlaufen hat und getrocknet wird. Neben Juhi gibt es auch andere Zutaten wie Kohl, Kartoffeln, Salat, Gurken und Nudelcracker als ergänzende Zutaten. Udi Soße verwendet Rujak Juhi frische Erdnusssoße, die darüber geträufelt wird. Die Besucher, wenn sie nach Bali reisen, vergessen sie nicht, den Rujak Kuah Pindang zu probieren. Die Rujak Pindang besteht aus verschiedenen Fruchtstückchen wie grüner Mango, Papaya, Grapefruit und Kedondong und damit unterscheidet sie die Rujak Pindang von den anderen Rujak Gerichten. Im Allgemeinen wird der Rujak Salat mit Garnelen Pasten Soße oder Erdnuss Soße geträufelt. Aber dieser traditionelle Balinese Rujak erhält eine Pindang Viskov Marinade. Dieser Salat enthält damit einen ganz besonderen Geschmack, nämlich eine Mischung aus Süß, Herzhaft und Wuchi. Inilah cara dasar unsur beri kubah fusi dana arton pon tradisionalen Indonesian rujak salat. Damit, beendun midas program Mundebaris Indonesian. Of Dirisheran.
Voice of Indonesia.
Sie sind auch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das präsentieren, in dem Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Heute berichten wir von dem Internationalen Marathon Jakarta 2024, vorgelesen von Baharudin Yazid. Für jemanden unter Ihnen, der Sport macht, sollten Sie am Jakarta Internationalen Marathon teilnehmen. Dieses Event ist eine prestigeträchtige Sportveranstaltung, die Laufenliebhaber aus ganzer Welt zusammenbringt. Diese internationale Agenda wird am 23. Juni 2024 abgehalten. Diese Aktivität ist das zweite Mal, das in Jakarta durchgeführt wird. Neben der Belebung des 497-jährigen Jahrestages von DKI Jakarta soll diese Aktivität aus Jakarta als Stadt des Sporttourismus weiter verbessern. Es ist zu hoffen, dass die Durchführung dieser Aktivität nicht nur Vorteile für die Jakartas Wirtschaft, sondern auch auf Indonesien bieten kann. Liebe Zuhörer, Jakarta International Marathon 2024 wird am 23. Juni 2024 im Zentrum des Nordwestlichen Kreuzung von Monas abgehalten und im Hauptstadion Gelora Bung Karno enden. Die Kategorien dieses Events sind unter anderem Marathon, 42,195 km, Halbmarathon, 21,0975 km und 10 km. Inzwischen beträgt der Gesamtpreis rund 3 Milliarden Rupiah. Anschließend der Hauptpreis in Form eines Hauses für die Teilnehmer, denen es gelingt, den Marathon-Rekord spezifisch für Indonesia WNI zu brechen. Die Marathon-Route ist kurvenreich und durch einigen ikonischen Wortzeichen Jakartas vorbeigelaufen. Sie bietet auch die Teilnehmer die Möglichkeit, die kulturelle Erbe und die architektonische Wunder dieser Stadt zu bewundern. Von den belebten Straßen von Sudirman und Tamrin bis hin zur ruhigen Schönheit von Nationalmonument oder Monas und große Moschee Istiqlal werden Läufer den bezaubernden Ausblick beim Laufen durch die Route angeboten. Das war Dies und Das von Voice of Indonesia.
Dalam yang pernah ku rasa, hasratku hanyalah untukmu, terukir manis dalam renunganku. Jiwamu, jiwaku menyatu, biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuh kasihmu. Bawa daku, penuhiku, berilah diriku kasih putih di hatiku.
Ku datang padamu
Tuhan isi jiwaku.
Zizi Nombai Uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Wie immer jeden Freitag präsentieren wir Ihnen ein regional Pop, das in regionaler Sprache Indonesien geschrieben und gesungen wird. Heute spielen wir für Sie ein Lied aus den Molukken mit dem Titel Huhate. Das molukische Volkslied wird von den Stämmen im Ambon und den Molukken im Allgemeinen seit Generationen gesungen. Das Huhate-Lied wurde im Ambon-Sprache mit Malaysisch geschrieben. Der fröhliche Ton und der einfache Text von Huhate machen die Zuhörer süchtig nach diesem Lied. Das Lied Huhate gibt Ratschläge zur Suche nach einem Lebenspartner. Beim Suchen nach einem Partner muss man vorsichtig sein und nicht zu schnell handeln. Ein schlechter Lebenspartner wird in diesem Lied mit der Schale einer Durian verglichen. Die Texte des Liedes lehren auch, dass man nicht leichtfertig über jemanden urteilen sollte, nur basierend auf seinem Aussehen oder seinen Worten, sondern dass man Augen und Ohren offen halten sollte, um keinen Freund zu bekommen, der wie eine Durianschale ist. Liebe Zuhörer, hier ist das Lied Huhate aus den Molukken gesungen von Alvarez Group. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi.voinews.id.